Herzlich willkommen zu unserem Seminar hier. Ich freue mich, dass wir zusammenkommen dürfen, Gottes Wort zu studieren. Das ist unser gemeinsames Anliegen. Wie heißt denn unser Thema? Frei. Wovon? Von Sünde. Und der zweite Teil? Da geht es um ein Geheimnis. Und vielleicht habt ihr über dieses Geheimnis schon etwas vernommen. Das Geheimnis der sieben Donner. Und wir möchten in diesem Seminar, in diesen vier Tagen, in dieser doch begrenzten Zeit, weil es ein tiefes Thema ist, aber es ist doch genug Zeit, die Gott uns gibt, um dieses Thema so zu erfassen, dass es uns diese Freiheit geben kann. Wir möchten also in dieser Zeit die Freiheit von Sünde, die Jesus Christus uns gibt, in die Perspektive einer Botschaft stellen, die in der Offenbarung steht und die für uns alle sehr wichtig ist. Es handelt sich um die sieben Donner aus Offenbarung Kapitel 10. Und vielleicht ist es in diesem Moment noch gar nicht fassbar, wie denn Freiheit von Sünde in Zusammenhang stehen soll mit sieben Donnern, die dort ertönen. Aber es gibt einen engen Zusammenhang und ich hoffe, dass im Laufe der Tage uns die Augen für diesen Zusammenhang geöffnet werden. Deshalb werden wir Gottes Wort studieren, um das zu ermöglichen. Und bevor wir beten, erkennen wir, dass also ein enger Zusammenhang besteht zwischen der Prophetie und dem Evangelium. Wenn wir Freiheit von Sünde hören, denken wir an das Evangelium, nicht wahr? Wenn wir von den sieben Donnern hören, denken wir an die Prophetie, oder nicht? Und wir möchten in diesen Tagen miteinander erkennen, dass das Evangelium immer schon prophetischer Natur gewesen ist. Und dass man das Evangelium und die Prophetie nicht voneinander trennen kann, sondern dass beides eng miteinander verbunden ist. Dass es so eng miteinander verbunden ist, dass das eine ohne das andere gar nicht bestehen kann. Das aber würde bedeuten, dass unsere Freiheit, die wir persönlich erfahren wollen, von allen Banden im engsten Zusammenhang steht mit unserer Erkenntnis des prophetischen Wortes. Und genau das ist, was die Bibel uns offenbart, und genau das ist auch die Grundlage der gesamten Adventbewegung. Und das macht mich heute Morgen sehr glücklich, dass wir unser Thema beginnen mit dem Blick auf die Schönheit unserer Adventbewegung. Denn du und ich sind Teil dieser Adventbewegung oder werden Teil dieser Adventbewegung durch Gottes Gnade und sollen erkennen, dass diese Bewegung aus Gott entstanden ist und somit aus dem prophetischen Wort entstanden sein muss, oder nicht? Und wenn diese Bewegung kraftvoll für die Menschheit sein soll und ihr ein Evangelium bieten soll, das frei macht von Sünde, dann ist es wichtig, dass ich überhaupt verstehe, woher diese Bewegung stammt. Sie ist prophetischer Natur, sie ist durch und durch prophetischer Natur und sie erwuchs aus dem prophetischen Wort und wurde zu einer Macht aus dem prophetischen Wort, wurde zu einer befreienden Macht aus dem prophetischen Wort. Somit kam Freiheit für die Menschen, Freiheit von Banden und Sünden aus dem prophetischen Wort. In der Tat, wir werden sehen, was wir eigentlich immer miteinander zu verstehen versuchen, dass das Leben eines Menschen, das lebendige geistliche Leben eines Menschen, durch ein Zeugnis möglich wird, das Gott in dich hineinlegt. Und dieses Zeugnis, das er in dich hineinlegt, das dich lebendig macht, so dass du selbst gibst, dieses Zeugnis kommt immer und ohne Ausnahme durch die Propheten. Das lebendige Zeugnis Jesu Christi, das dein Leben lebendig macht, das dich dazu führt, das Wort Gottes als ein lebendiges Wort Gottes zu erfahren, erwächst aus den Zeugnissen der Propheten. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur ein wahres Evangelium. Es ist das Evangelium der Freiheit. Seid ihr einverstanden? Im Galaterbrief macht uns der Apostel Paulus ganz klar, dass es nur ein einziges wahres Evangelium gibt. Schlagen wir das miteinander auf. Im Galater Kapitel 1. In einer Notlage schreibt er an die Gemeinden in Galatien und wir hören, wie er im Vers 6 folgende Worte niederlegt. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nun sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Schon damals, in so früher Zeit, gab es innerhalb der christlichen Gemeinde einen Einfluss mit dem Ziel, das Evangelium Christi zu verdrehen. Wem gehört das Evangelium? Christus. Sehen wir das in diesem Vers? Das Evangelium gehört ihm. Und Paulus warnt, dass es nur ein Evangelium ist, das wahrhaftig ist. Es gibt kein anderes. Vers 7 hat es gezeigt. Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Kämpft Paulus hier um das wahre Evangelium? Er kämpft um das wahre Evangelium. Ist es möglich, das wahre Evangelium zu verdrehen? Es ist möglich, das wahre Evangelium zu verdrehen. Wem gehört das Evangelium? Es gehört Christus. Das Evangelium zu verdrehen, ist also ein Angriff auf Jesus Christus. Nicht wahr? Paulus schreibt im Vers 9, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Nun, wie konnte er mit solch einer Autorität sprechen? Warum war denn das Evangelium richtig, das er verkündigt hat? Woraus schöpfte denn Paulus sein Verständnis des Evangeliums? Aus den Schriften. Aus den Schriften des Alten Testaments. Und aus seiner persönlichen Begegnung mit Jesus Christus in Übereinstimmung mit diesen Schriften. Wenn er das hier so schreibt, möchte er nicht sagen, dass das Evangelium, das er verkündigt, deshalb wahr ist, weil er es verkündigt. Sondern weil er weiß, in welcher Autorität er spricht, in der Autorität des Wortes. Ist das aktuell, was wir hier ansprechen? Es ist aktuell und wir möchten heute darauf auch eingehen. Denn die große Krise, in der wir heute als Gemeinde stehen oder lange Zeit standen und der Herr ist dabei, uns aus dieser großen Krise herauszuholen, hängt ganz einfach damit zusammen, dass du und ich über unser Leben von den Kanzeln fast nie das echte Evangelium gehört haben. Du magst erstaunt sein, aber so ist es. Und nur wenn du das wahre Evangelium verstehst, kannst du zu wahrer Freiheit gelangen. Und wenn das Evangelium prophetischer Natur ist, wird Satan alles versuchen, dass du die prophetischen Grundlagen der Bibel, die uns zu dem gemacht haben, was wir geworden sind, nicht verstehst. Von daher wollen wir in diesem Seminar beides zusammenbringen. Und wir werden staunen darüber, wie wir wirklich eine prophetische Bewegung sind, die ermächtigt wurde, weil sie aus dem prophetischen Wort heraus erwuchs. Und das Resultat war Freiheit. Freiheit von Sünde. Denn wer ist die Grundlage des prophetischen Wortes? Wer ist das prophetische Wort? Ist nicht Jesus Christus das Wort? Gibt es ein Wort, das nicht prophetisch ist? Wurde Jesus nicht gekreuzigt, weil die Prophezeiungen in Bezug auf ihn abgelehnt wurden? War es nicht die Prophetie, die einst die Juden zu Fall brachte? Und uns heute? Wird sich das wiederholen, was einst war? Jesus Christus ist das prophetische Wort. Und wenn Paulus im 1. Korinther Kapitel 2 das berühmte Wort uns nahe bringt, das so wichtig ist und mir immer wichtiger wird in meinem Leben, im 1. Korinther Kapitel 2. Und dort Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Wenn das der Inhalt seiner Verkündigung sein sollte, wenn dafür sein Leben brannte, für Jesus Christus den Gekreuzigten, dann verkündigen wir ein prophetisches, gekreuzigtes Wort. Und wenn ich ein prophetisches, gekreuzigtes Wort zu verkündigen habe, dann brauche ich in meiner Erfahrung ein prophetisches, gekreuzigtes Wort. Es reicht nicht, dass ich mit dem Wort dir komme. Es reicht nicht, dass ich mit dem prophetischen Wort dir komme. Ich muss mit einem gekreuzigten prophetischen Wort dir kommen. Habt ihr schon Dinge gehört über das Evangelium, aber es war ganz trocken? Dennoch mag der Heilige Geist euch genährt haben, weil er immer zu dem Herzen der Menschen spricht, die sein Wort empfangen wollen. Aber du kannst das Evangelium leblos weitergeben. Hast du schon prophetische Ausführungen gehört, in denen das Leben gefehlt hat? Und wenn du beides zusammenbringst, dann deshalb, weil Christus in der Mitte steht. Wir werden hier auch diese Prophetiekarten, die ihr sicher alle schon kennt, aufhängen. Denn ab morgen im Besonderen möchten wir unsere Geschichte prophetisch aufrollen. Heute wird unser Schwerpunkt die Beleuchtung des prophetischen Evangeliums sein, indem wir einige Dinge herauskristallisieren, die einfach notwendig sind für unser Verständnis, um zur Freiheit durchzubrechen. Und auf diesen prophetischen Karten, die wir aufhängen werden, sehen wir Jesus in der Mitte. In der Mitte von prophetischen Bildern, in der Mitte von prophetischen Zahlen. Ich werde das auch gerne dann noch einmal wiederholen. Und da hängt er als Gekreuzigter. Er ist das Wort, aber er ist das prophetische Wort. Und weil man den Propheten Daniel ablehnte, lehnte man Jesus ab. Und wer den Propheten Daniel annahm, nahm Jesus an. Und wer Jesus durch den Propheten Daniel richtig anzunehmen vermochte, konnte auch die Schönheit Jesu am Kreuz von Golgatha erfahren. Ich möchte einige Zitate jetzt mit euch lesen aus dem Geist der Weissagung. Und es werden eine ganze Reihe von Aussagen sein, die als allererst bei diesem Thema, damit niemand es missverstehen kann, eine zentrale Botschaft in den Vordergrund rückt, die gestern Abend schon wichtig für uns wurde. Ohne den Heiligen Geist geht nichts. Freiheit von Sünde ist gebunden an eine Stellvertretung auf dieser Erde. Diese Stellvertretung ist die Stellvertretung, die Jesus eingesetzt hat. Es ist der Heilige Geist. Brauchst du einen Freund, der dir Jesus nahe bringt? Es ist der Heilige Geist. Nützt dir das Werk Christi etwas, das er mit Inbrunst für die Ehre seines Vaters ausführte, ohne den Heiligen Geist? Es nützt dir nichts. Er hat uns nicht als Waisenkinder hinterlassen. Du brauchst heute eine genauso persönliche Führung und Leitung, wie die Jünger sie benötigten, als sie auf dieser Erde wandelten. Wer ist diese Person? Wer ist diese Kraft? Wer ist diese Gegenwart? Wer ist leibhaftig unter uns? Die dritte Person der Gottheit. Wir wissen wenig über sie in gewisser Hinsicht. Darüber ist Schweigen Gold. Aber wir wissen sehr viel über sie in anderer Hinsicht. Darüber lasst uns reden. Und wisst ihr was? Manchmal steht man in der Gefahr, über etwas nicht mehr zu reden, weil es anscheinend so diskutiert ist, dass man aus Vorsicht nicht einmal mehr das anspricht, was die Grundlage dessen bildet, was uns zum Leben bringt, der Heilige Geist. Liebt ihr ihn? Ich liebe ihn. Vielleicht müssen wir ihn lieben lernen. Vielleicht müssen wir ihn lieben lernen. Aber ich liebe ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meiner Kraft. Ohne ihn stünde ich nicht hier. Ohne ihn wüsste ich nichts von Jesus. Ohne ihn wüsste ich nichts von Selbstverleugnung. Hört einmal diese Reihe von Aussagen aus dem Geist der Weissagung, mit denen wir unser Thema so richtig einleiten wollen. Zunächst aus einem Brief, Brief Nummer 22 aus dem Jahre 1902. Bevor er uns die Taufe des Heiligen Geistes geben wird, wird unser himmlischer Vater uns prüfen, um zu sehen, ob wir leben können, ohne ihn zu entehren. Was für eine Aussage! Welche Taufe mit dem Heiligen Geist ist hier gemeint? Es kann nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist gemeint sein, die jeder von uns erhält, wenn er sein Herz Jesus Christus übergibt. Denn nur dann können wir ja prüfbar werden, ohne zu fallen. Diese Taufe ist die Taufe mit dem Spätregen. Ja? Es gibt verschiedenste Zusammenhänge, in denen das Wort Taufe gebraucht wird im Geist der Weissagung und in der Bibel. Wir werden nicht jeden Punkt jetzt immer gleich vollauf erklären können. Und sicher habt ihr ja auch schon viel Erkenntnis mitgebracht. Aber im Laufe dieser Tage wird uns die Frage des Spätregens und der Versiegelung auch besonders beschäftigen. Das wird zentral am Donnerstag sein. Was lernst du aus diesem Satz? Benjamin, glaubst du diesem Satz? Ja. Hast du ihn gekannt? Nein. Und seit einiger Zeit ist es so, wenn du etwas liest, dann nimmst du es im Glauben an. Und was du tun kannst, damit es sich erfüllt, tust du. Und du glaubst, dass du es empfängst. Und seitdem hat sich deine Erfahrung vollständig verändert. Seit ungefähr einem halben Jahr. In dieser Tiefe. Richtig? Mhm. Er hat viele, viele Jahre versucht zu verstehen, was Glaube ist. Bruder Restrepo sagte einmal, 15 Jahre habe ich gerungen, um zu verstehen, was Glaube ist. Vielleicht kannst du ihn jetzt besser verstehen. Vielleicht kannst du besser verstehen, warum Hoffnung weltweit entstand, denn ich bin durch dieselbe Erfahrung geschritten und sie muss noch sehr vertieft werden. Wenn wir keinen echten Glauben haben, haben wir keine Freiheit. Wenn wir das wahre Evangelium nicht kennen, werden wir täglich scheitern. Jesus liebt uns täglich. Den, der scheitert und der nicht scheitern möchte, liebt am allermeisten. Das ist Teil, was uns schließlich zum Durchbruch führt. Teil der Erkenntnis, die uns schließlich zum Durchbruch führt. Aber es ist allein die Kenntnis des wahren Evangeliums, die dich dazu bringt, zu erfahren, was du brauchst und was er dir geben möchte. Nicht morgen, heute. Wenn du es verstehst, kannst du es erleben, wenn du den Glauben einbringst. Also, diese erste Aussage besagt, dass es eine Taufe geben wird mit dem Heiligen Geist, eine besondere Taufe. Das ist im Spätregen. Wir haben gestern angedeutet, dass bevor die Schauer des Spätregens fallen, es tröpfeln muss. Und das war das erste Lied, das wir gestern gesungen haben. Und das viele von uns schon seit Jahren kennen. Gib uns die Schauer und das Tröpfeln ist schon so köstlich. Nun, es gibt auch ein Geheimnis, dass es eine gewisse Phase gibt in der Weltgeschichte, wo Frühregen und Spätregen zusammenkommen und gleichzeitig wirken. Auch darauf möchten wir am Donnerstag noch eingehen. Und diese Phase ist jetzt. Ja. Und damit wir diese Taufe des Heiligen Geistes, diese große letzte Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen können, die der Vater uns geben wird, wird er uns zuvor prüfen. Und wenn du das verstehst, wirst du vieles in deinem Leben ganz neu einordnen. Denn wir gehen mit schnellen Schritten dieser letzten Taufe entgegen. Das bedeutet, dass Gott uns jetzt prüft. Und er möchte uns nur zu einem Punkt führen, zum Punkt jener Selbstaufgabe, jener Buße, wie die Bibel es nennt, oder Reue, die es dir ermöglicht, so neugeboren zu sein, dass du plötzlich als eine neue Kreatur lebst und keine Furcht mehr zu haben brauchst vor Strafe, keine Furcht mehr zu haben brauchst vor Gott, weil du versöhnt bist. Das Ziel des Versöhnungstags ist an dir vollbracht worden. Du bist von Neuem geboren. Und in dem Augenblick, wo du wirklich von Neuem geboren bist, oder wo du die Qualität der Neugeburt im Lichte des Kreuzes erfährst, wirst du die Selbstverleugnung lieben. Und damit ist das menschliche Problem gelöst. Weil du ab dem Augenblick keine Angst mehr haben brauchst, du wärst nicht bereit auf den Spätregen. Du bist ab dem Augenblick bereit auf den Spätregen, wo du von Neuem geboren bist. Weil ein Neugeborener lässt sich heiligen. Ein Neugeborener will den Frieden Gottes und ist bereit, sich selbst zu verleugnen. Ich habe viele Zitate zu diesen ganzen Punkten hier auch und hoffe, dass ich einen Teil davon mit euch lesen kann. Ich wiederhole diese erste Aussage. Bevor der Vater, hier ist hier gemeint, bevor der Vater uns die Taufe des Heiligen Geistes geben wird, wird er uns prüfen, um zu sehen, ob wir leben können, ohne ihn zu entehren. Was verstehst du darunter, Gott zu entehren? Ist das nicht sündigen? Wenn es also hier heißt, dass uns die Taufe mit dem Spätregen, der hier gemeint ist, gegeben werden wird, diese letzte Taufe mit dem Geist, nachdem Gott uns so geprüft hat, dass wir ihn nicht mehr entehren, was ist dann die Bedingung für den Spätregen? Ein Leben aus Gottes Wort. Ein Leben aus dem Kreuz heraus. Ein Leben, das nicht mehr sündigt. Und wir haben geglaubt, das ist etwas für die Zukunft. Weil ein falsches Evangelium uns geknechtet hat. Und die Bedeutung dieser Aussage werden wir noch klarer ermessen können, eben am Donnerstag, wo wir auch die Ursache, weshalb wir heute noch da sind, im Lichte der Entwicklung unserer Bewegung beleuchten werden. Das wahre Evangelium macht dich frei und bewahrt dich frei. Das wahre Evangelium erneuert dich im Heiligen Geist und du bist ein neuer Mensch. Das wahre Evangelium gibt dir die Kraft, gegenüber deinen Neigungen den Kampf im Glauben aufrechtzuerhalten. Das wahre Evangelium bindet dich an das Vaterherz mit einer Kraft, die niemand durchbrechen kann. Unsere eigene Entscheidung könnte das durchbrechen. Aber wer das wahre Evangelium schmeckt, der kommt an den Punkt, wo nichts mehr ihn von Gott lösen kann. Vergesst nicht, dass Gott dabei uns aus der Laodicea-Krise oder aus dem Laodicea-Schlaf herauszuholen. Und dass wir gerade etwas besprechen, was den Blick völlig weg von uns lenkt, hin zum Heiligen Geist. Du vermagst nichts aus dir selbst. Versuch nicht, dir jetzt zu sagen, ich muss etwas mehr irgendwie in irgendeiner Hinsicht tun. Es gibt etwas zu tun, aber entsprechend einem vorbereiteten Weg, den Gott uns offenbart und den wir im Glauben beschreiten können. Ich lese jetzt eine Reihe von Zitaten. In dieser Aussage hier heißt es etwas später: Meine nicht, dass du große geistliche Segnungen erhalten kannst, ohne dass du mit den Bedingungen Gottes übereinstimmst, die er niedergelegt hat. Das bedeutet, es gibt Bedingungen, die Gott niedergelegt hat. Und wenn Gott sie niedergelegt hat, können wir sie erkennen. Und wenn wir diese Bedingungen verstehen, und sie wirklich begreifen im Lichte des echten Evangeliums, dann können wir diese Bedingungen auch erfüllen. Wir werden gleich sehen, warum. In einem anderen Brief, Brief Nummer 15 aus dem Jahr 1889, schreibt sie. Ich glaube, ich übergehe dieses Zitat, ich habe zu viel im Augenblick. Im Brief 270 schreibt sie, 1907 kam das heraus, wenn man dem Heiligen Geist die Erlaubnis gibt, sein Werk am menschlichen Herzen zu vollbringen, wird das Ich gekreuzigt werden. Also in dem Moment, wo du dem Heiligen Geist erlaubst, das Werk an dir zu tun, was er tun möchte, was wird das Resultat sein? Das Ich wird gekreuzigt sein. Also wenn du dann sprichst, ist es ein gekreuzigtes Wort, oder nicht? Wenn du dann lebst, ist es im Kreuz, oder nicht? Du benötigst den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns ein klares Verständnis des Evangeliums. Wir müssen verstehen, was das Evangelium wirklich ist. Verflucht ist jeder, der ein falsches Evangelium letztlich willentlich präsentieren würde. Und wir leben heute als Gemeinde, wird uns gesagt, in willentlicher Unwissenheit. Das bedeutet, es gibt keine Entschuldigung dafür, dass wir auch mit bester Motivation auf unseren Kanzeln ein falsches Evangelium verkündigen. Es gibt fast niemanden, der das wahre Evangelium verkündigt. Und wenn du nicht zu Gott kommst und Gott erfährst, wirst du von Menschen dieses Evangelium nicht erhalten. Aber es braucht einige, die die Gemeinde wieder hin zum wahren Evangelium führen. Und das ist dein Ruf. Und der Schlüssel dazu ist der Geist der Weissagung. Darüber möchten wir auch noch an anderer Stelle mehr hören. Das nächste Zitat. Brief Nummer 8 aus dem Jahr 1896. Sich dem Wort Gottes unterstellen bedeutet, dass das eigene Ich vollständig wiederhergestellt wird. Hast du geglaubt, wenn dein Ich gekreuzigt wird, dass dann deine Persönlichkeit vernichtet wird? Nein. Es wird nur die Selbstsucht von meinem Ich weggeschnitten, wie sie an anderer Stelle sagt. Und dein Ich, wie Gott es gewollt hat, wird wiederhergestellt. Wiederhergestellt. Wenn jetzt der Heilige Geist dieses Werk an uns tun möchte und wir an den Punkt kommen, wo wir sein Wirken verstehen, die Bedingungen begreifen, die notwendig sind, damit es zu dieser Umwandlung kommen kann, und wenn in diesem Augenblick unser Leben sich erneuert, ist unser Ich an den Punkt gelangt, wo Adam es hatte, bevor er fiel. Und was war mit dem Geist Adams vor seinem Fall? War das ein ungehorsamer Geist? Das war ein gehorsamer Geist. Du erhältst also einen gehorsamen Geist, oder nicht? Und möchtest du das nicht, einen gehorsamen Geist? Wird die Selbstsucht abgeschnitten von meinem Ich, wird mein wahres Ich wiederhergestellt. Und ein gehorsamer Geist ist mir erneuert. Ein weiteres Zitat. Aus dem Manuskript 63. Das Zitat zuvor hatte noch einen weiteren wichtigen Satz. Es heißt dort, vielen Dank. Dankeschön. Lasst zu, dass Christus durch den Heiligen Geist wirkt und dich von den Toten erweckt. Das bedeutet, Was ist die Schwierigkeit, in der wir als Gemeinde stehen? Ist es ein Totenschlaf? Könnte es sein, dass die Kämpfe deines Lebens damit zu tun haben, dass dir das Wasser fehlt? Das nächste Zitat lautet: Manuskript also Nummer 63 aus dem Jahre 1900. Die Reinigung durch den Geist muss im Herzen und im Geist stattfinden. Was muss stattfinden? Die Reinigung. Wer führt die Reinigung durch? Der Heilige Geist. Wo führt er sie durch? Im Herzen. Was bedeutet das Herz in der Bibel? Tempel des Heiligen Geistes soll es werden. Aber was bedeutet das Wort Herz in der Bibel? Charakter? Geistliches Leben? Ja oder nein? Das Wort Herz, ja, geistliches Leben. Es kann ja geistliches Leben sein, aber von einem anderen Geist, nicht? Aber ich verstehe, was gemeint ist. Das Herz muss in Besitz von wem kommen? Vom Heiligen Geist. Hast du einen Text? Das Herz ist der Sitz der Sinne und Gedanken. Hebräer 4, Vers 12. Und in Matthäus 15 könnt ihr lesen, dass aus dem Herzen was kommt? Böse? Gedanken und so weiter. Das bedeutet, wenn die Bibel vom Herzen spricht, spricht sie vom Geist, spricht sie von den Gedanken. Wenn jetzt der Heilige Geist zunächst einmal unseren Geist, unser Herz reinigen muss, was muss er dann reinigen? Die Gedanken. Und wenn diese Gedanken gereinigt worden sind, dann, wie jemand sagte, besitzt wer dein Herz? Besitzt wer deinen Geist? Der Heilige Geist. Und was ist dann mit deinen Gedanken? Die sind gehorsam, weil sie gezeugt worden sind von Gott. Ein neues Wesen ist dir eingepflanzt. Es heißt, dann weiter: Wenn dieses göttliche Prinzip nicht in das Leben und nicht in die Lebenspraxis hineingebracht wird, kann es nicht eine Frucht geben, wie die Frucht brennender Liebe und ungeheuchelter Liebe füreinander. Was ist also die Frucht, die uns gegeben wird? Brennende Liebe. Ungeheuchelte Liebe. Für wen? Füreinander. Brennende Liebe. Fervent love. Brennende Liebe. Brennende Liebe. Das Werk des Heiligen Geistes. Im 1. Johannes, in Manuskript 59 heißt es, auch aus dem Jahr 1900, wir können Gott gegenüber keinen höchsten Liebeserweis bringen und ihn auch nicht auf höchste Weise ehren, wenn wir den Heiligen Geist nicht erkennen. Wen müssen wir erkennen? Den Heiligen Geist. Wir müssen den Heiligen Geist erkennen. Wir müssen das Wirken des Heiligen Geistes erkennen. Wir müssen wissen, wer unter uns wandelt. Wir müssen sein Wirken erkennen. Es heißt im 1. Johannesbrief im Kapitel 3, in den Versen 7 und 8, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer was tut? Liebt. Darum geht es. Die Gabe des Heiligen Geistes ist Liebe. Ungeheuchelte Liebe, brennende Liebe. Du bist von Neuem geboren. Wenn du also diese Liebe nicht hast, dann brauchst du die Erneuerung und Reinigung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Brief Nummer 10 aus dem Jahr 1899. Wer sich selbst, heißt es hier, wer sich selbst der Herrschaft des Heiligen Geistes ausliefert, ergreift dabei Christus mit lebendiger Weise, in lebendiger Weise, die durch einen ernsten, entschlossenen Glauben kommt und aus einer intensiven Liebe heraus, die nichts auslöschen kann. Wenn du dich der Herrschaft des Heiligen Geistes auslieferst, ist es so, als würdest du Jesus Christus festhalten. Du hältst ihn fest. Indem du dich der Wirksamkeit des Heiligen Geistes auslieferst, hältst du ihn fest. Und wie hältst du ihn fest, heißt es hier? Wörtlich, with the living grasp. Grasp ist wie ein Handschlag. Du hältst ihn fest mit einem entschlossenen, ernsten Glauben und einer intensiven Liebe, die nichts auslöschen kann. Blick auf. Blick weg von dir. Blick zum Herrn. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Wirken außerhalb unserer begrenzten Möglichkeiten. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist wirkt durch die Zeugnisse, die vorhergesagt worden sind im Wort Gottes und damit übereinstimmen. Der Heilige Geist ist mitten unter uns und führt uns dazu, dass sich unsere Augen öffnen für das wahre Evangelium. Und Satan möchte jeden Augenblick einen Schatten dazwischen werfen. Der Schatten, den er jeden Augenblick dazwischen werfen will, ist, was die Bibel das Fleisch nennt. Das Fleisch kann dich niemals von Gott trennen. Es sei denn, du glaubst ihm. Es gibt so ein Gefühl der Unzulänglichkeit, vor dem wir fliehen wollen. Das ist unsere Schwierigkeit. Akzeptiere es. Nimm es an. Dieses Gefühl der Unzulänglichkeit ist, was die Bibel das Fleisch nennt. Wenn du es annimmst, zeigst du, dass du abhängig bist von Gott. Du akzeptierst es, gekreuzigt zu sein. Wir wollen darüber in einem Augenblick noch mehr hören. Aber ich gehe diese Reihe von Aussagen weiter mit euch durch. Aus dem Brief Nummer 213. Er stammt aus dem Jahr 1903. Er sagte, Jesus sagte, in Bezug auf den Heiligen Geist, er wird nicht aus sich selbst reden. Er wird mich verherrlichen. Was also war die Aufgabe des Heiligen Geistes? Jesus Christus zu verherrlichen. Dann schreibt Ellen White, so wie Christus auf diese Erde kam, um den Vater zu verherrlichen, durch die Offenbarung seiner grenzenlosen Liebe, so kam der Geist, um Christus zu verherrlichen. Das heißt, Jesus Christus kam mit einem Ziel. Was war das Ziel? Den Vater zu verherrlichen. Der Heilige Geist kommt mit einem Ziel. Was ist das Ziel? Christus zu verherrlichen. Das bedeutet, wenn du den Heiligen Geist wirklich empfängst, wer wird dann verherrlicht? Christus. Auf welche Weise wird dann Christus verherrlicht? Auf dieselbe Weise, in der Christus den Vater verherrlicht hat. Es geht also um die Verherrlichung Christi, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Das Ziel des Heiligen Geistes ist die Verherrlichung Jesu Christi. Das gesamte Wirken des Heiligen Geistes ist dazu da, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Wer hat denn sein Leben für uns gegeben? Jesus Christus. Wessen Blut ist denn für dich geflossen? Das Blut Jesu Christi. Wer wurde am Kreuz erhoben? Er, der Sohn Gottes. Und wer bringt dir das nahe? Wer ist es, der Jesus verherrlichen möchte, so dass es in deinem Leben auch geschieht? Der Heilige Geist. Aus dem Brief jetzt 135, der stammt aus dem Jahr 1898. Gott wird nicht für den Menschen tun, was der Mensch nach Gottes Forderung für sich selbst tun soll. Durch seine eigene ernste und bereitwillige Kooperation. Und in dem Bereich meinen wir dann oft, wir müssen doch einen Teil aus eigener Kraft tun. Das ist ein Irrtum. Heiligung ist aus Glauben, genauso wie Rechtfertigung aus Glauben geschieht. Das möchten wir lernen und verstehen. Und es ist ganz notwendig. Er, der Mensch, kann aus sich selbst nicht einen Schritt auf Christus zugehen, ohne dass der Geist Gottes ihn zieht. Also einerseits spricht es hier von Kooperation, andererseits davon, dass du selbst nicht einen einzigen Schritt auf Jesus zugehen kannst, es sei denn, dass du gezogen wirst. Wer zieht dich? Der Geist. Der Mensch kann aus sich selbst heraus nicht einen Schritt auf Christus zugehen, ohne dass der Geist Gottes ihn zieht. Und dieses Ziehen wird immer sein. Es wird immer weitergehen, bis der Mensch den Heiligen Geist durch seine beständige Verweigerung schließlich betrübt. Das heißt, der Heilige Geist zieht sich niemals von einem Menschen zurück, der sich nicht vollständig und endgültig von Gott zurückgezogen hat. Du kannst nicht einen einzigen Schritt selbst auf Jesus Christus zugehen. Es muss der Heilige Geist sein, der dich zieht. Das Werk der Erlösung ist vollständig das Werk Gottes. Wir können dem Werk der Erlösung nichts hinzufügen. Aber Gott sucht eine Partnerschaft. Einen Bund richtet er auf. Und sein vollständiges Erlösungswerk ermöglicht es dir zu antworten, so dass du antworten kannst und es seine Verdienste sind, die dich befähigen, zu tun, was niemand als du selbst tun kannst. Das bedeutet, Gott achtet dich. Er achtet dich so sehr wie sich selbst. Er sagt dir nicht, ich liebe dich bedingungslos und gleichzeitig die Bedingung für das ewige Leben ist die Erlösung, was stimmt, um dir dann nicht zu ermöglichen, die Erlösung zu erfahren, sondern die Offenbarung seiner bedingungslosen Liebe führt dich dazu, dass du die Bedingung zur Erlösung vollkommenen Gehorsam aus Liebe auch erbringen kannst. Es ist ein Werk Gottes in uns. Es beginnt mit dem, was die Bibel die Rechtfertigung durch den Glauben nennt. Oder die Neugeburt, wo der Ausfluss göttlicher Liebe dein Herz umwandelt, weil etwas geschehen ist. Etwas geschehen ist, wozu der Heilige Geist dich geführt hat. Dass du im Glauben Jesus angenommen hast. Dass du im Glauben gebrochen hast mit deinem alten Leben. Und das offenbart die Notwendigkeit, das Kreuz von Golgatha richtig zu verstehen. Und der Heilige Geist ist dazu da, das Kreuz von Golgatha uns so verständlich zu machen, dass wir begreifen, weshalb er dort starb. Und wenn wir begreifen, weshalb er dort starb, werden wir den Ausfluss dieser Liebe erleben können. Und die Sünde wird keine Macht mehr über uns haben, weil das echte Evangelium so schlicht und einfach ist, dass es auch ein Kind nicht missverstehen kann. Du kommst zum Kreuz und übergibst ihm deine Schuld und deine Last. Und er gibt dir sein Leben. Und wenn du das glaubst, besitzt du ein neues Leben. Aber du kannst ihm deine Schuld nicht übergeben, solange du nicht glaubst, dass deine Schuld ihn gekreuzigt hat. Und solange du glaubst, dass es nichts macht, wenn wir immer wieder sündigen, weil wir immer wieder um Vergebung bitten können. Das ist die Irrlehre der Kanzeln der Christenheit. Es gibt fast niemanden, der heute überwindet, weil die Geschwister glauben, dass sie um Vergebung bitten können, wenn sie gesündigt haben. Das ist wahr. Aber die Bibel sagt das doch nicht deshalb, um uns weiter in Knechtschaft zu halten, sondern sie sagt uns das deshalb, damit wir jene Freiheit erleben, die uns befähigt, unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und zu wissen, dass er uns als elende Sünder aus diesem Zustand herausgerettet hat, so dass wir jetzt aufrecht gehen können und sollten wir fallen, von ihm wieder aufgerichtet werden. Aber das zu erleben, oder das zu erfahren, was in den Gemeinden in der Regel der Fall ist und unser Leben charakterisiert hat, sind zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Ein Tod muss stattfinden, der dem Tod Christi am Kreuz entspricht. Wenn wir nicht verstehen, was am Kreuz geschah, gibt es kein Heil. Es gibt kein anderes Opfer als dieses Opfer. Es gibt nur dieses eine Opfer. Und wer nicht weiß, was da am Kreuz geschah, der muss ein Wort vom Kreuz hören. Der muss das Wort vom Kreuz hören, dass Gott seinen Sohn gab für die Sünden dieser Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und das Wort verloren gehen bedeutet, in den feurigen Pfuhl geworfen zu werden. Das ist genau die Bedeutung dieses Wortes. Nicht den zweiten Tod erleben, sondern ewig leben. Ewig leben. Am Kreuz stirbt Jesus den zweiten Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Christus kam, um die Macht der Sünde zu zerbrechen. Die Sünde hat keine Macht mehr, weil Christus lebt. Und das wollen wir durch sein Wort erkennen und beweisen. Hört, Brief Nummer 68, auch aus dem Jahr 1900. Jesus Christus, unser Herr, hat sich selbst dazu verpflichtet, niemals den zu enttäuschen, der die Führung des Heiligen Geistes sucht. Jesus hat sich verpflichtet, dich persönlich nicht zu enttäuschen, wenn du die Führung des Heiligen Geistes suchst. Und was wird der Heilige Geist tun? Er wird dein Herz reinigen. Er wird dir deine Sünde offenbaren. Der Heilige Geist tut drei Dinge: offenbart uns Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wir leben in der Stunde des Gerichts. Wir sagen der Welt, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und wie können wir in diesem Gericht leben, ohne Angst zu haben vor der Strafe? Hast du Angst vor Strafe? Ich nicht. Gelobt sei mein Herr Jesus Christus. Will der Feind mir immer wieder die Angst vor der Strafe einreden? Jawohl, gelobt sei mein Herr Jesus Christus, dass ich meine Gerechtigkeit nicht in mir habe. Sonst wäre ich dein persönlicher Verführer. Sondern, dass ich aus der Gerechtigkeit Christus das schöpfe, was ich niemals in diesem elenden, sündigen Fleisch vorfinden werde, das mich anficht, das mich bedrängt, das mir böse Gedanken eingibt. Ich kreuzige sie. Ich glaube ihnen nicht. Ich glaube, dass mein Heiland mich liebt. Ich glaube, dass Gott die Liebe ist. Ich glaube, dass Gott keinen Sünder zerstört, sondern dass die Sünde den Sünder zerstört. Und dass Gott nur den Sünder zerstören wird, der sich selbst zerstört hat. Denn wenn Gott die Sünde beseitigt und der Sünder zur Sünde gemacht wurde durch seine Rebellion, wird, indem die Sünde vernichtet wird, auch der Sünder und Rebell vernichtet werden. Er hat sich selbst zerstört. Gott kämpft um die Ehre seines Namens. Darüber werden wir am Sabbat sprechen. Asasel wird untergehen. Die Rebellen werden untergehen. Aber jene, die ihm treu sind, jene, die gelernt haben zu leiden in diesem Fleisch, jene, die gelernt haben zu widerstehen bis aufs Blut. Ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut, sagt der Apostel Paulus. Wir müssen lernen zu widerstehen bis aufs Blut. Warum? Weil der Apostel Johannes sagt, dass es drei sind, die Zeugnis abgeben im Himmel. Der Vater und das Wort und der Geist. Und drei sind es, die Zeugnis abgeben auf Erden. Der Geist und das Wasser und das Blut. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Und was bedeutet es, dass es drei sind, die Zeugnis abgeben auf Erden? Blut und Wasser. Wo gibt denn hier Blut und Wasser Zeugnis? In deinem Leben. Wenn jenes Blut und jenes Wasser, das aus Christus herausfloss, als er gestorben war, aus dir fließt, dann gibt das Zeugnis der Welt davon, dass der Heilige Geist dich beherrscht, dass du ein gehorsames Herz hast, nicht weil du es fühlst, nicht weil du es jemals fühlen wirst. Die Jünger bekannten bei jedem Schritt die Sündhaftigkeit ihrer eigenen gefallenen menschlichen Natur. Sie bekannten die Sündhaftigkeit dieser Natur. Jeden Augenblick baten sie um Rettung. Und Luther, wenn ihr im großen Kampf nachliest, er betete die ganze Zeit. Und wenn er ging, sagte, Herr, rette mich. Herr, bewahre mich. Vater, hilf mir. Stärke mich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Gib mir das Wort. Gib mir die Kraft. Rette deine Gemeinde. Rette deine Gemeinde. Rette deine Gemeinde. Immer versucht, doch ohne Sünde. Immer versucht, doch ohne Sünde. Immer versucht, doch ohne Sünde. Was ist Sünde? Wie oft muss es der Geist der Weissagung uns sagen? Sie wiederholt es immer wieder. Es gibt nur eine Definition der Sünde, die Übertretung des Gesetzes. Diese Definition steht unter Beschuss. Warum? Weil Satan weiß, wenn du verstehst, was Sünde ist, kannst du auch Erlösung von Sünde erfahren. Er muss uns also ein falsches Verständnis von Sünde bringen, damit wir niemals die Gerechtigkeit empfangen, die der Heilige Geist uns auch offenbaren möchte. Damit wir niemals im Gericht bestehen können, sondern unter einer Täuschung stehen. Der Heilige Geist, überführt von Sünden, gibt dir die eine Definition der Sünde, die die Bibel gibt. Du aber hast geglaubt, dass du schon in Sünde bist, wenn du etwas Sündhaftes gefühlt hast. Du aber hast gemeint, dass du schon von Gott getrennt bist, wenn ein Impuls dir kam, der böse war. Du aber hast geglaubt, dass du schon dich zur Sünde entschieden hast, wenn das Dunkel sich auf dich setzen wollte und Gefühle des Bösen dich bedrängten. Du aber hast geglaubt, wenn du irgendetwas sahst oder spürtest oder gefühlt hast, dass es die Wahrheit ist. Und so hast du begonnen, anderen Dinge zu unterstellen und bist davon überzeugt, dass sie so denken gegenüber dich. Du bist überzeugt, dass der dies und jenes gemacht hat, aus diesem und jenem Grund. Du hast begonnen nachzudenken in einer Weise, die einst die erste Liebe verbannte aus den Herzen der frühen Gemeinde. Du hast begonnen, über das nachzudenken, wo Gott sagte, denke darüber nicht nach. Du hast begonnen, das Denken über den Glauben zu stellen. Aber der Herr sagt, verlass dich auf den Herrn. Von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Du hast begonnen zu glauben, was das Fleisch dir sagt. Du hast dir keine Zeit genommen für Jesus Christus. Dein Glaube ist Theorie. Du liebst Jesus. Aber du ringst nicht. Du weißt nicht, was das Evangelium ist. Das Evangelium bedeutet, zu glauben, dass er dich liebt. Dass der Preis bezahlt ist. Der gesamte Sündenpreis. Dass deine ganze Last von ihm getragen wird. Und dass du es annehmen kannst. Dass du dich nicht besser machen musst, sondern du bist erlöst durch den Glauben an ihn. Und dass er danach dir einen Weg ebnet, wo er dich leitet, wo er dich führt. Wo er dich lehrt. Sünde nach der Bibel ist eine willentliche Entscheidung gegen Gott. Und das ermöglicht dir auch zu verstehen, wie du dich zu verhalten hast, wenn du Fehler machst. Wie viele Fehler mache ich? Überleg dann mal, wenn ich bei einem Fehler, den ich nicht absichtlich mache, und ich möchte meine Fehler überwinden und ich bete dafür, aber es geschehen dann dennoch viele Fehler, wenn ich dann jedes Mal sagen würde, oh Herr, jetzt habe ich wieder diesen Fehler begangen und ich komme in absolute Verzweiflung. Dann trenne ich mich von Gott, ja, aber nicht wegen meinem Fehler, sondern wegen dem Unglauben, der Sünde ist. Die Bibel sagt, freue dich, wenn dir offenbart wurde, was du noch falsch machst. Lass dich das doch nicht von Gott trennen. Kann dich ein Fehler von Gott trennen, wo du nicht dich hast von Gott trennen wollen? Nur eine bewusste Entscheidung gegen Gott, eine bewusste, willentliche Entscheidung, die Anfechtungen anzunehmen, dies und dies allein kann dich von Gott trennen. Und wenn du das nicht verstehst, wirst du dein Leben lang leiden. Leide auf eine bessere Art und Weise. Glaube, dass Gott dich liebt. Glaube, dass du genau das bist, was du sein willst, weil Gott es dir sagt. Er sagt dir sogar noch mehr, als du, was du gern sein wolltest. Glaube doch seinem Wort und sei bereit zu leiden. In diesem Fleisch, gegen die Lüge Satans, der dir sagt, du bist nicht meine Tochter, du bist nicht mein Sohn. Gegen die Lüge Satans, die dich zur Vermessenheit führen möchte, wenn du erste Erfahrungen mit Gott machst. Gegen die Lüge Satans, die dir sagen möchte, ohne Leid kommst du ans Ziel. Hört, was hier steht. Aus dem Brief Nummer 43. Er stammt aus dem Jahr 1890. Immer wieder, zu verschiedensten Zeiten, hat der Herr sich danach gesehnt, seinen Geist in reichem Maße auszuteilen. Aber er fand keinen Raum, an dem er eine Ruhestätte hätte finden können. Er wurde nicht erkannt und nicht wertgeschätzt. Möchtest du den Heiligen Geist erkennen? Möchtest du ihn wertschätzen? Er ist der Stellvertreter Jesu. Er führt das Werk Jesu Christi voran auf dieser Erde. Er naht sich dir so persönlich, wie der Heiland sich den Jüngern nahte. Er vertritt ihn. Jesus sprach über ihn. Der Vater sandte ihn. Er ist gegenwärtig, der Heilige Geist. Die Herzensblindheit, die Herzenshärte haben ihn, den Geist, als etwas ausgelegt, vor dem man Furcht haben müsste. Spürst du nicht dieses Gefühl der Unzulänglichkeit ganz stark bei dem Gedanken, dich so Gott hinzugeben, dass er dich vollständig ausfüllen kann und du ohne willentliche Sünde leben darfst, von nun an bis in Ewigkeit? Das ist das Evangelium. Oder kennt ihr ein anderes Evangelium? Ich kenne keins. Denn ich weiß, dass nur das mich persönlich freigemacht hat. Als ich verstand, ich muss nicht mehr selbst versuchen, mich vor der Versuchung zu retten. Versuchst du das, dich vor der Versuchung zu retten? Das kannst du nicht. Das ist auch der Versuch, selbst doch noch etwas zu tun. Du kannst dich nicht vor der Versuchung retten. Willst du, dass Gottes Gerechtigkeit in deinem Leben ist? Oder willst du doch weiter deine eigene Gerechtigkeit aufrichten? Du willst es nicht. Aber warum glaubst du nicht, dass Gott dich liebt? Weil das falsche Evangelium überall verkündet wird. Es wird schon gesagt von vielen, wir müssen geheiligt werden, wir können die Sünde überwinden, wir können gehorsam sein, aber nicht jetzt und nicht für immer. Heißt das, dass wenn wir das jetzt hören und noch nicht tief verinnerlicht haben und wir dann wieder fallen in unsere alten Neigungen, dass wir dann verzweifeln müssen oder dass dann diese Botschaft falsch ist? Wer rettet dich? Jesus. Wer hat mit uns unendliche Geduld? Jesus, wer muss die Sünde vernichten? Jesus, wer kann dich zwingen zu sündigen? Niemand. Gott sei gelobt dafür. Ich bete, dass wir das verstehen. Ich wünschte, ich hätte Gott viel mehr gelobt in meinem Leben. Viel mehr gelobt und gepriesen. Ich denke hier gerade an eine Aussage, weil ich ja nicht alle lesen werden kann, die mir hier gerade einfällt. Und zwar, es heißt im Zeugnisseband 5, im Deutschen Seite 186, 187, durch Glauben und Gebet können alle die Anforderungen des Evangeliums erfüllen. Was sind die Anforderungen des Evangeliums? Niemand kann zur Übertretung gezwungen werden. Das bedeutet, die Übertretung ist ein willentlicher Akt. Jetzt kommt so viel Druck auf dich in verschiedensten Lebenssituationen, dass du übertrittst und sagst, schon wieder. Und dann gehst du in noch mehr Dunkelheit. Bevor du übertrittst, warnt dich der Heilige Geist, wenn du Zeit hattest am Morgen mit Jesus. Liebe Geschwister, dies ist ein absolutes Muss für den, der Gott kennen möchte. Wir haben hier Brüder, die frühmorgens aufstehen. Einige können früher aufstehen wie andere. Aber eins sage ich dir, wenn du diese Erfahrung beginnst, und ich bete für eine tiefere Erfahrung in dieser Hinsicht, wirst du plötzlich auch eine andere Zusage erleben und in Anspruch nehmen, dass du auch körperlich, physisch durch das Gebet und das Studium gekräftigt werden wirst. Es wird immer mehr so werden, dass du immer weniger Zeit für den Schlaf brauchen wirst. Das ist nicht dein Werk, Sage nicht, ich werde es jetzt genauso umsetzen. Herr Jesus, zeige mir den Weg, wie ich es am besten umsetzen kann und schenk mir Glauben, es zu beginnen. Niemand kann zur Übertretung gezwungen werden. Erst muss er selbst zustimmen. Er muss sich im Herzen die Sünde vorgenommen haben, bevor Leidenschaft über die Vernunft oder Ungerechtigkeit über das Gewissen herrschen kann. Versuchung, wie schwer sie auch sein mag, ist niemals eine Entschuldigung für Sünde. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und sein Ohr auf ihr Schreien. Schreist du, bevor oder nachdem du gesündigt hast? Schreie bevor. Und wenn du das einmal so lange tust, dass du an dem Punkt, wo du meinst, du hast keine Kraft und immer gesündigt hast, überwindest, in dem Augenblick weißt du, was es bedeutet, von Neuem geboren zu sein. Wenn du weißt, dass er dich nicht zum Sündigen zwingen kann, widersteht dem Teufel und so flieht er von euch. Doch was steht davor? Überantwortet euch nun erst Gott. Dann widersteht dem Teufel. Wenn du gelernt hast, dich Gott ganz zu überantworten, kannst du dem Teufel widerstehen. Was bedeutet das? Du musst die Versuchung zur Sünde töten wollen. Das bedeutet, du musst das, wozu der Feind dich zwingen möchte, hassen wollen. Der Grund, weshalb du nicht überwindest, ist, du willst nicht. Und in dem Moment, wo du das verstehst, ich musste das verstehen. Ich wollte schon. Ich wollte. Und Gott weiß, dass wir wollen. Ich will, sagt Paulus, und ich kann nicht. Wie lang ging diese Erfahrung bei ihm? Wie lang? Lange? Manchmal geht sie lang, aber sie kann ganz kurz sein. Bei ihm war sie kurz. 3 Tage und 3 Nächte. Aber wer war ihm offenbart worden? Christus. Als Lebendiger, als Auferstandener und damit als Gekreuzigter. Denn wenn du auferstehst, bist du gekreuzigt worden, oder nicht? Wenn du auferstehst, hast du die Nagelmale noch immer bei dir, oder nicht? Wenn du ein Leben für andere wirst, dann weil der Tod mächtig in dir wirkt, oder nicht? Und warum muss der Tod so mächtig in dir wirken? Weil dein Fleisch ständig die Planungen Gottes durchkreuzen möchte. Du brauchst eine Erfahrung mit Gott, die dich zu dem Glauben, zu dem verständigen Glauben führt, dass Christus im Fleisch die Gabe Gottes für dein Leben ist, sodass du unter Versuchung diese Gabe empfängst, im Glauben und widerstehst. Er kann dich nicht überwinden, wenn du auf Jesus blickst, egal was es dich kostet, und deine Stirn wie einen Kieselstein machst, deine gesamte Konzentration, Energien deines Geistes auf Christus richtest und an ihm dich hältst, an seiner Zusage, an seinem Wort. Du musst Zusagen dann vor dir haben. Deshalb scheitern so viele so oft, weil sie die Verheißungen Gottes nicht vor Augen haben, weil sie den eigenen Geist nicht genährt haben mit dem Wort Gottes. Wenn du das tust, wirst du diese Zusage ergreifen im Glauben, dann ergreift sie dich und bewahrt dich. Und es ist nicht schwer, Gottes Gebot mehr zu halten. Bevor das alles geschehen kann, musst du gereinigt werden von Sünde. Du musst vollständig gereinigt werden. Jeder Laodizeaner, der das nicht erlebt hat, und das sind fast alle und vielleicht fast alle auch hier, wer weiß. Wenn du es nicht erlebt hast, dann sagt dir der Heilige Geist das heute. Wenn du es erlebt hast, dann geh weiter in Kraft. Vergiss aber nicht, dass die Jünger sich Jesus ganz übergeben hatten, vor dem Kreuz. Aber lebten sie schon entsprechend dem Kreuz? Nein, sie mussten erst das Kreuz sehen, um die Qualität des Kreuzes zu erkennen. Aber sie hatten eine echte Herzensreinigung erlebt. Sie hatten sich Jesus ganz hingegeben, er hatte sie vollständig gereinigt. Sie waren von neuem geboren werden, aber danach haben sie nicht dementsprechend gelebt. Warum? Weil sie die Qualität des Kreuzes nicht kannten. Sie mussten das Evangelium richtig verstehen, um das beständig zu sein, was sie waren, als sie ihn erfuhren und seine Liebe sie überwältigte. Sie gaben sich ihm ganz hin, wenn sie diese Liebe erlebten. Da waren sie rein, da hatten sie einen neuen Geist. Aber danach ermangelte ihnen die Erkenntnis, wie Jesus denn so lebte. Sie verstanden sein Leben nicht. Sie wollten nicht, dass er leiden muss und ans Kreuz geht. Aber wir müssen leiden. Wir müssen viel leiden, damit mein Stolz dich nicht tötet. Und was sagt die Bibel über den Mord? Matthäus Kapitel 5. Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, und da müsste man, um das ohne Ursache richtig zu verstehen, andere Verse hinzunehmen, wo Jesus sagt, ohne Ursache haben sie mich gehasst, wird dem Gericht verfallen sein. Der Heilige Geist überführt drittens von Gericht. Wer aber zu seinem Bruder sagt, im Hebräischen steht hier Racha, Nichtsnutz, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, untergehen im höllischen Feuer, untergehen in der Gehenna, in dem tausend Jahre lang, entschuldigt, in dem Feuerpfuhl nach den tausend Jahren. Das heißt, wenn solch ein Wort dich verdammt, dann muss das Kreuz Jesu Christi dieses Wort verdammen. Wer hat deine Schuld getragen? Meine Schuld. Christus. Aber solange wir nicht verstehen, was Sünde ist, werden wir niemals frei sein. Und die einzige Möglichkeit für Adventisten, Sünde zu verstehen, ist der Geist der Weissagung. Erstens, weil du die Bibel nicht wirklich tief studierst. Zweitens, weil Gott nichts umsonst tut. Wenn du ihre Schriften liest, wirst du gerettet werden. Wenn du sie nicht liest, wirst du verloren gehen. Das menschliche Herz ist so böse, dass du nur durch die Offenbarung des prophetischen Wortes, durch die Zeugen Gottes, seine Propheten, erkennen wirst, was Sünde ist. In dem Moment, wo du dich hassen wirst, dein Leben, deine Sünde, wird dich Jesus befreien. Und glaube nicht, dass du dann noch überwunden werden kannst oder musst. Nein. Paulus hat einmal, so zumindest ist es niedergeschrieben, danach noch eine Sünde begangen. Er ließ sich im Gespräch mit Barnabas, seinem engsten Freund, um Johannes Markus, der sie verlassen hatte in der größten Krise. Das war wie ein Verrat an der Botschaft, wo sie ihn am meisten brauchten. Er ließ sich dazu verführen, einer alten Neigung zu entsprechen und anstelle sachlich und liebevoll mit Barnabas zu sprechen, scharf und zornig, nicht mit heiligem Zorn, gegen Barnabas Stellung zu beziehen. Was glaubt ihr, wie lange Paulus gebraucht hat, um das zu erkennen, dass er gesündigt hat? Das ging sofort. Er hat sofort bitter bereut. Und als Paulus Petrus, der heuchelte, Petrus nach dem Kreuz, hat geheuchelt. Als er ihn vor aller Öffentlichkeit zurechtwies, wie lange glaubt ihr, hat Petrus gebraucht, um zu bereuen? Sofort. Vor allen. Das ist seine Sünde bekannt. Und soweit es an ihm lag, das wieder gut zu machen versucht, was er getan hatte. Es gibt noch einige verborgene, böse Dinge im Herzen, die dort schlummern und die es verhindern, dass sich Gottes Macht offenbaren kann und sein Geist herabkommen kann. Damit ist das Herabkommen des Geistes gemeint bei der Neugeburt. Fast niemand in der Gemeinde Gottes hat die Neugeburt erlebt. Fast niemand. Und durch die wenigen, die es erlebt haben, wird das Werk weltweit getragen. Und durch alle Anstrengungen jener, die von Herzen suchen, Gottes Willen zu tun. Und seht den Aufbruch der Jugend weltweit. Es ist von Gott. Aber wenn wir in diesem Augenblick der Jugend nicht das wahre Evangelium bringen, wo sie aufbrechen, und Satan wird mit aller Macht versuchen, dem entgegenzuwirken, haben wir unseren Teil nicht getan. Es ist 12 geworden. Es gäbe noch viel zu sagen. Ich schließe mit einigen Aussagen ab. Im Pamphlet Nummer 166 schreibt sie: Es gibt ein Werk, das in den Gemeinden getan werden muss. Ein andersartiges Zeugnis muss hervorbrechen. Ich bin äußerst alarmiert. Durch die Gemeinden hindurch herrscht Selbstsucht und Sünde, Unehrlichkeit, Unglaube, Kritik und das Finden von Fehlern bei anderen. Es ist höchste Zeit, dass wir aus dem Schlaf erwachen. Du, der du lange Zeit den Geist des Gebets verloren hast, bete, bete ernsthaft. O Vater der Gnaden, schreibt sie, hab Mitleid mit deinem leidenden Werk, Mitleid mit deiner Gemeinde, Mitleid mit den einzelnen Gläubigen. Nimm von uns alles, was beschmutzt. Verweigere uns alles, was du willst, aber nimm uns nicht deinen Heiligen Geist. Ich möchte folgende kurze Worte noch lesen. Brief 178 aus dem Jahr 1907. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen und wertschätzen, wird er uns heilig machen, Christus ähnlich. Dein Geist wird erneuert. Es ist ein übernatürliches Handeln. In dem Moment, wo du zu dem Punkt gekommen bist, wo du die Sünde in ihrem echten Licht erkannt hast und im Glauben mit ihr brichst, weil du dich verzweifelt auf Christus wirfst, aber du hast mit ihr gebrochen in deinem Herzen. Gebrochen für immer und ewig, weil du sie hasst. Und dieser Hass ist von Gott gekommen. Du hast ihn nicht selbst gefunden. Es ist ein göttlicher Hass. Du hast dich auf Jesus konzentriert, auf Jesus allein. Auf Jesus allein. Du hast ihn gesucht und hast ihn gefunden. In dem Augenblick wird dein Geist eins mit Gottes Geist. Du übergibst dich ihm. Dein Geist wird eins mit seinem Geist. Du übergibst dich ihm. Dein Wille verschmilzt mit seinem Willen. Du übergibst dich ihm. Dein Herz wird vereint mit seinem Herzen. Du übergibst dich ihm. Deine Gedanken werden gefangen geführt in Christus Jesus. Das ist das Kleid der Gerechtigkeit, von dem die Bibel spricht. Dein schmutziges Kleid ist dir weggenommen. Du wurdest gereinigt. Und welches Kleid ist dir nun angezogen worden? Ein heiliges Kleid. Deine Gedanken sind heilig. Du liebst und weißt nicht, wie es dir geschieht. Du konntest nicht lieben, nun liebst du. Du versuchst nicht mehr zu lieben, du darfst lieben. Du bittest jetzt um Liebe, weil du plötzlich spürst, dass du keine Liebe hast. Du spürst erst dann wirklich, dass du keine Liebe hast, wenn du erneuert worden bist. Und wenn du erneuert worden bist, bist du wieder dort, wo du einen Vater hast, weil du nichts bist. Du bist nichts ohne Christus. Mit ihm aber hast du alles bekommen. Nun lebst du aus ihm. Nun darfst du sein Kind sein. Nun darfst du ihm vertrauen. Du darfst dein Vertrauen auf ihn setzen. Du, heute, darfst dein Vertrauen auf ihn setzen. Das sagt Gott. Weil er sein Vertrauen auf ihn setzt, darum lehre ich ihn, ja dich. Und jetzt macht dieses Zitat, das jetzt kommt, keine Furcht mehr. Am 17. Januar 1906 schreibt Ellen White im A.U. Gleaner: Er kam in diese Welt und lebte ein sündloses Leben, damit auch jedes Kind seines Volkes in seiner Kraft ein sündloses Leben führen möge. Das nicht schön? Ellen White hat das nicht oft so geschrieben, weil sie weiß, wie missverständlich die Thematik sein kann. Aber sie erklärt sie an unzähligen Stellen und manchmal bringt sie es so deutlich. Gott hat ein sündloses Leben für dich bereit. Dieses sündlose Leben bedeutet, dass er dein Herz zunächst reinigt und sein Gesetz in dein Herz tut, sein Heiliger Geist in dich gelegt wird und du nie wieder willentlich gegen ihn sündigen musst, weil du nun einen gehorsamen Geist besitzt und dir die Kraft immer zu eigen sein wird, die Anfechtungen zu besiegen. Satan hat nicht mehr die Macht, dich in Sünde zu führen, weil du lieber sterben würdest, als zu sündigen und weil du im Augenblick der Anfechtung dich auf Jesus stürzt und auf seine Zusagen berufst. Dieses Leben ist ein Leben nicht nur in den Lichtstrahlen hier und dort. Es ist ein Leben im Licht Gottes. Letztes Zitat. Manuskript, Manuscript Releases, Nummer 14. 14. Band, Seite 34. Jeder Einzelne soll in seinem Teil und an seinem Platz stehen und einen richtigen Einfluss ausüben in Gedanken, im Wort und im Urteil. Wenn alle Arbeiter Gottes dies tun und nicht zuvor, wird das Werk ein vollständiges, symmetrisches Ganzes sein. Das ist mein Ziel. Mit jedem und das ist Gottes Ziel mit uns. Erst wenn die Gemeinde eins ist, erst wenn sie sich hat zu prüfen lassen, dass sie bereit ist, nicht zu sündigen und lieber zu sterben als zu sündigen, kann sie die Taufe des Spätregens erhalten. Und wie wird sie dann sein, Benjamin? Wie wird sie dann aussehen? Ohne Fleck und Runzel. Und in der einen Vision, wie wird es beschrieben? Kannst du dich erinnern? Sie steht in irgendeiner Rüstung. Ja, in der Waffenrüstung Gottes. Das heißt, dass niemand von Neuem geboren werden kann, der nicht Gottes Gemeinde liebt. Das heißt, dass ich niemals die Fülle des Spätregens erlangen kann, wenn ich nicht Gottes Gemeinde liebe, wenn ich nicht Gottes Diener liebe, wenn ich nicht jene liebe, die Gott eingesetzt hat als seine Diener auf allen Ebenen seines Werkes, begonnen mit der GK, über die Divisionen bis zu den örtlichen Gemeinden. Wenn du diese inbrünstige Liebe nicht hast für Gottes Werk, für seine Diener, für seine Prediger, für seine Ältesten, für seine Gemeindeglieder, wirst du zerstreuen, aber nicht sammeln. Gut, und der letzte Satz in diesem Abschnitt. Wir benötigen, jeder persönlich, einen festen Glauben, der in völliger Übereinstimmung zur ersten Aussage der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft steht. Was ist die erste Aussage? Fürchtet Gott. Was ist Gottes Furcht? Liebe zu Gott. Das Bewahren seiner Gebote. Warum? Weil das echte Evangelion dir geschenkt worden ist. Was bedeutet Evangelium? Sieg! Der Feind ist vernichtet! Als der Marathonläufer bei der Schlacht von Marathon, ja, den Sieg den Griechen brachte, in die Stadt rannte, die Schlacht fand vor der Stadt, fand dort statt, kam er mit einem Evangelion. Der Sieg ist vollbracht, wir haben die Perser besiegt. Der Sieg ist vollbracht, wir haben die Perser besiegt. Und ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Dies ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er heilt, er macht die Augen auf, er macht die Blinden sehend. Er rettet dich, er rettet dich. Er rettet dich jeden Augenblick. Das ist Erlösung. Und das müssen wir verstehen. Dass dieser Gott ein Gott ist, der dich retten muss von deinem Fleisch jeden Augenblick und der dies tun wird. Warum? Aus Liebe. Satan hat keine Macht über den, der Gott vertraut. Und wenn du in größter Einsamkeit und Not sein wirst, vergiss nie, dass der Augenblick zu beten dann gekommen ist, wenn du dich nicht danach fühlst zu beten. Dies ist die Gerechtigkeit Gottes. Und hier haben wir Gott so verunehrt, weil wir einem falschen Evangelium anhangen, weil wir etwas fühlen wollen, wenn wir bedrängt sind, anstelle das anzuerkennen als das notwendige Leiden im Fleisch, damit Christus sich offenbaren kann und nicht unser sündiges Fleisch und nicht unser eigenes Ich, sondern er allein. Herr, gib mir diesen sanftmütigen Geist. Wer möchte heute Morgen Gott bitten, ihm diese Erfahrung zu geben? Beständig.